Ja, ich bedanke mich für Ihre Ausdauer in diesem Mitteltag hier. Werde versuchen, es lohnend zu machen. Die eine Tradition, die wir vielleicht beginnen können, ist, dass ich eine Anmerkung an den Anfang stelle aus der Wiki-Diskussion der vergangenen Woche. Ich glaube, das ist recht hilfreich, gerade auch im Hinblick auf das, was ich heute vorstellen möchte über Vernünftigkeit und Liberalismus. Da gibt es diese Bemerkung über den Pluralismus der Vernünftigen. Und dazu wollte ich ein, zwei Anmerkungen machen, weil sozusagen, ich glaube, die Themen, die da aufgelistet werden, angesprochen werden, sind Themen, die also allgemein und mich auch interessieren im Zusammenhang mit dem Toleranzproblem. Und es eignet sich hier ganz gut zu sehen, wie sozusagen die Breite und der globale Aspekt von Themenstellungen durch eine professionalisierte, in einem gewissen Jargon, mit einer gewissen Sprachregelung geordnete Betrachtungsweise dieses Problems vielleicht manches von den Schwierigkeiten verliert, manche Schwierigkeiten verlieren sich. Bei manchen Schwierigkeiten kommt man drauf, wenn man das präziser formuliert, dann hat man die Schwierigkeiten nicht, was aber nicht heißt, dass diese Schwierigkeiten insgesamt verschwinden. Das ist so eine der Beschaffenheiten des Umgangs mit Philosophie, dass man immer hin und her gerissen ist. Also während man in der Physik, wenn ich diese Nebenbemerkung mir gestatten darf, während es in der Physik nicht wirklich ein innerphysikalisches Problem ist, dass man hin und her gerissen ist zwischen einem gewöhnlichen Verständnis von Kraft und Masse oder atomar und einem physikalischen Verständnis von Kraft und Masse. In der Physik ist es so, man gerät in den Ausbildungsgang hinein und dann verwendet man Differentialgleichungen zur Erläuterung von Kraft und Masse. Und dann hat man vergleichsweise wenig Versuchung, mit diesen sozusagen jetzt die Frage zu stellen, welches Verhältnis haben die Differentialgleichungen und diese Präzision des physikalischen Apparates zum normalen Verständnis des Phänomens Beschleunigung oder sowas Ähnliches? Das gibt es natürlich immer noch als Problem, aber die Physik ist an dieser Stelle parteilich. Die machen etwas mit einem raffinierten Begriffsapparat. Ein Teil der Philosophie funktioniert ebenso, nämlich wir lernen bestimmte begriffliche Differenzierungen anzuwenden und zu entwickeln. Es gibt die ähnliche Tendenz zu sagen, wenn wir jetzt dieses begriffliche Instrumentarium zur Verfügung haben, dann ist das, was uns als Philosophinnen kennzeichnet. Und gebt uns nur mal einen Input, gebt uns einen Input, wir versuchen das in dieser Begriffe zu fassen und damit haben wir unsere Aufgabe erfüllt und wir können an die Öffentlichkeit treten als denkende Wesen, die sich ein bestimmtes Instrumentarium sozusagen angeeignet haben, um mit dem Problem umzugehen. Klingt sozusagen philosophisch, klingt gescheit, um es polemisch zu sagen. In der Philosophie kann man sich, das will ich sagen, diese Aufgabe nicht ersparen, immer auch die Frage zu stellen, ob das Instrumentarium, mit dem man operiert, in einem vertretbaren, vermittelbaren Zusammenhang mit den Anliegen steht, die bevor dieses Instrumentarium eingesetzt worden ist, auch schon da sind. Das ist nur eine andere Formulierung der Tatsache, dass wir in der Philosophie in einer gewissen Weise nicht nur Fachwissenschaftlerinnen sind, sondern auch Fragen von einem Allgemeinheitsstatus haben, von dem wir zulassen müssen, dass er alle Menschen nicht nur zulassen müssen, sondern auch zulassen wollen, dass er einen Großteil der Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen betrifft, auch wenn sie noch nicht gelernt haben, wie man sich im Kantianischen oder einigen anderen Jargons ausdrückt. Das war jetzt nur die Nebenbemerkung dazwischen, um darauf aufmerksam zu machen. Ich gehe jetzt quasi mit einem gewissen geschärften Begriffsinstrumentarium an diese Sache heran, was aber nicht heißt, dass diese Sache damit verschwindet und die Anliegen damit verschwinden. Das Erste, was dabei zu bemerken ist, ist, wenn vernünftig sein bedeutet, dem anderen auch Vernunft zuzusprechen. Das ist also sicher in der Formulierung etwas, was zentrale Anliegen von der Reasonableness von Rawls trifft. Aber da fehlt was, quasi erste Anmerkung, da fehlt etwas. Das heißt, vernünftig sein heißt nicht allen taxfrei auch Vernunft zuzusprechen. Also dieser Aspekt der Symmetrie, der in der Vernunft tatsächlich drinnen ist, dass man in einer menschlichen Argumentationsgemeinschaft den anderen Argumente zugesteht, wie man sie für sich selber beansprucht, das heißt nicht, dass man all denen, die mit einem beginnen, Argumente auszutauschen, eo ipso damit auch schon als vernünftig wahrgenommen werden. Das ist mein von Davidson her bekannter Refrain, kann man sagen. Die Symmetrie allein macht es nicht. Wenn es jemanden gibt, der mir auf die sozusagen auf die argumentativ hoch spannendste Art und Weise erklärt, dass die Schöpfung vor 5000 Jahren begonnen hat und mir eine nicht enden wollende Kette von Argumenten vorlegt darüber, dass vor 5000 Jahren Gott die Erde geschaffen hat, dann werde ich in große Schwierigkeiten kommen, das als einen vernünftigen Austausch zu betrachten. Ich sage absichtlich in große Schwierigkeiten kommen, weil wir wissen, dass das so einfach nicht geht, dass man sagt ja oder nein. Ich verwende das Beispiel jetzt nur, um zu zeigen, man kann zwar tautologisch in einer Weise sagen, vernünftige Personen gestehen einander wechselseitig den Gebrauch von Vernunft zu, das ist aber wirklich tautologisch, da ist noch was drinnen, da ist noch sozusagen eine Schwierigkeit vorhanden diesbezüglich.
Ich sehe eigentlich eine Schwierigkeit nur in der Form einer überhaupt also einer Differenzierung zwischen Verstand und Vernunft. Ich glaube, das sind einfach zwei Begriffe, die immer vertauscht verwendet werden, und meiner Meinung nach ist das nicht dasselbe, weil so wie es da argumentiert ist, wäre das für mich ein Verstandsargument und kein Vernunftargument. Und ich glaube, die muss man irgendwie differenzierter sehen zwischen Verstand und Vernunft, das sind zwei verschiedene Dinge.
Das ist ja auch die These von Rawls, das haben wir vorher schon gehabt, er unterscheidet zwischen rational and reasonable. Und er definiert das ja auch. Das ist in einem früheren Abschnitt ist das nachzulesen, dass er zwischen rational und Vernunft, also Verstand und Vernunft ist das. Das ist die alte traditionelle Unterscheidung auch aus dem 19. Jahrhundert deutsche Philosophie. Verstandesmäßig heißt unter bestimmten definierten Rahmenbedingungen rational nachvollziehbare Schlussfolgerungen, die Schritt für Schritt rational nachvollziehbare Schlussfolgerungen, man kann sagen, die sich des Instrumentariums einer irgendwie reglementierten Logik anpassen, ist abhängig, sagt nichts, das Instrumentarium einer solchen Logik sagt nichts darüber, in welchem Rahmen diese Fähigkeit ausgeübt wird. Ich kann die rationalsten Schritte anwenden, um zu sagen, dass dieses Land zerstört werden muss. Ne? Ich kann sagen, da sie Massenvernichtungswaffen haben, da sie uns bedrohen, da sie so und so sind. Ich kann eine ganze Reihe von Prämissen anführen und ich kann dann sagen, aus diesen Prämissen ergibt sich rational, dass das und das geschlossen werden muss, dass das und das geschehen muss. Das ist zwar sozusagen eine logisch korrekte Schlussfolgerung, sagt aber nichts darüber aus, woher die Prämissen kommen, welche Prämissen anzunehmen sind und wie diese Prämissen kommunizierbar sind. Die andere Sache ist die Vernunft und die Vernunft betrifft, das sagt eben der Rawls auch, den argumentativen Austausch zwischen gleichberechtigten Personen, die sich im Hinblick auf ihr Verstand und ihr Praxisvermögen in einer sozialen Situation austauschen können und gegenseitig bestimmte Zugeständnisse machen. Das ist die Definition von Vernunft und ich gebe Ihnen sozusagen völlig recht, dass man das hier mit reinnehmen soll. Jetzt wollte ich dann noch als Weites sagen, weil das Thema, das in diesen beiden Absätzen dann drinnen, also sagen wir mal, sehr deutlich gemacht wird, ist das Thema der mehreren Wahrheiten. Wenn wir sagen, vernünftig sein heißt dem anderen zugestehen, dass sie ihre Argumente haben kann, also dass sie sich anziehen kann, dass sie essen kann, was sie will, sondern dass sie sozusagen unter Anführungszeichen ihre Wahrheiten haben kann, genauso wie sie ihre Lieblingsspeisen haben kann. Wenn das die Implikation dieser Symmetrie im Vernunftbegriff ist, dann ergibt sich eine gewisse Engführung, eine konzeptuelle Schwierigkeit in dem Maße, in dem wir das mit Wahrheit konfrontieren, weil, wie ich immer auch schon gesagt habe und wie hier als Motiv auch drinnen ist, es sperrt sich etwas bei uns mit dem Begriff Wahrheit so umzugehen, dass wir sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit. Also ich habe genau auch argumentiert, mit Hilfe von Davidson argumentiert, was sie damit machen, wenn sie sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit, das kommt darauf hinaus, dass man sagt, wer immer etwas behauptet, kann es behaupten, ich kann ihm nichts dagegen sagen, so ähnlich wenig ich sagen kann dagegen, dass sie eine Lieblingsspeise hat, kann ich ihm auch nicht widersprechen, wenn sie etwas sagt, was ich für völlig falsch halte. Das ist eher eine Zerstörung des Wahrheitsbegriffs als eine ganz besondere Erweiterung oder Einsicht über den Wahrheitsbegriff. Das war ja immer wieder mein Argument. Und das, was hier angesprochen wird, dass eine gewisse Form von Wechselseitigkeit, die wir uns als Vernunftwesen zuerkennen, wenn wir sozusagen jetzt die Frage aufwirft, ob wir, wenn wir die Wahrheit auf eine ähnliche Art und Weise betrachten, nämlich als diese Art von Austausch, als jeder kann dem anderen das zugestehen, so wie jeder dem anderen seine Vernünftigkeit zugesteht, gesteht jeder dem anderen seine Wahrheit zu, das wäre genau der Punkt, wo die Wahrheit aus dem Bereich des Verstandes in den Bereich der Vernunft kommt. Das ist die höhere Wahrheit von einer höheren. Man könnte dann so etwas sagen wie aus der Betrachtungsweise des puren Verstandes. Ich hasse ja diese, äh, diese Abwertung. Ja, gibt es einen puren Verstand. Und wenn man sagt, das sind sozusagen die Leute, die können gut argumentieren, aber die verstehen nicht, worum es wirklich geht. Ja, die haben, das mag zwar stimmen, aber das hat alles nicht die höhere Bedeutung. Das ist in der Regel gerade aus der Tradition des deutschen Idealismus dazu verwendet worden, dass man sagt, da gibt es die Heu Polloi, da gibt es diejenigen, die fuhrwerken in rationalen Zusammenhängen, die haben nicht wirklich die Einsicht in die Sachen, wie es zusammenhängt. In dem Moment, in dem man sieht, wie das Ganze zusammenhängt, geht man auf die höhere Stufe, das ist die Stufe der höheren Wahrheit, und auf der Ebene der höheren Wahrheit kann sich das plötzlich alles ausgehen, was sich unter den Aspekt des Verstandes nicht ausgeht. Das ist eine Betrachtung, da müsst ihr jetzt länger darüber reden, warum mir die sehr suspekt erscheint. Aber ich enthalte mich davon und nehme das eine auf, was glaube ich sehr richtig ist, zu sagen, wir haben diese kommunikative, diese wechselseitige Konzertierung, wir haben als begriffliches Instrumentarium, als begriffliches Bestandteil unseres Verständnisses von Vernunft, diese Geteiltheit und diese Teilbarkeit und diese Austauschbarkeit, sollten wir nicht Wahrheit auf eine ähnliche Art und Weise nehmen. Und da komme ich jetzt zurück zu dem, was ich sage, nicht alle taxfrei, weil mein Hinweis auf die Einschränkungen im Vernunftbegriff, die haben nun tatsächlich etwas damit zu tun, dass die Bereitschaft einer anderen Person zuzugestehen, den Status des mit mir geteilte Argumentationszusammenhänge, diese Bereitschaft hängt nun sehr wohl am, ich sag's, Verstandesbegriff von Wahrheit, ja. Also ich schaue der Person zu, ich schaue zu, welche Art von Argumentationsprozessen sie vollzieht, und wenn ich das in keiner Weise kontextualisieren und nachvollziehen kann, dann werde ich Schwierigkeiten haben, auf dem Schritt der Vernunft, ihr zu sagen, das ist ja im Prinzip genauso, du bist meine Vernunftpartnerin, nicht? Ich kann diese Schlussfolgerungen zwar nachbuchstabieren, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum du diese Schlussfolgerungen tust. Und an dieser Stelle wird das Problem der vielen Wahrheiten ein wenig ein anderes, weil das wird dann nicht ein Problem, sozusagen, ich habe es hier so aufgelöst. Auf der einen Ebene ist das Problem der mehrfachen Wahrheiten durchaus sowohl vernünftig als auch verstandesmäßig leicht zu handhaben, wie das Beispiel, wenn du auf der anderen Seite der Straße gestanden bist, ist es klar, dass du etwas anderes behauptest. Da stellt man sich in den Rahmen eines jeweiligen Bezugssystems und erklärt sich die Divergenz zwischen Wahrheitsansprüchen in der Kommunikation unter Berufung auf solche unterschiedlichen Relativierungen. Und da gehört es also zu unserer Verstandeslogik und auch zu unserer Vernunftlogik, dass wir sagen, ja klar, du kannst was anderes sagen. Wenn du dort aufgewachsen bist, ist es klar, dass du das behauptest. Das ist ja einfach ein gewöhnlicher Teil unserer sozialen Kompetenz. Der Punkt, wo ich jetzt quasi mit einem Fachvokabular an diese Beobachtungen hier herangehe, nämlich an diese Formulierung, steht es in der Kompetenz des einzelnen Menschen, mit mehreren Wahrheiten umzugehen, dass ich darauf hinweise, dieser Satz kann so gelesen werden, dass man sagt, ja klar, mehrere Wahrheiten gibt es, in dem Sinn der Relativierung, Kontextualisierung. Der kann aber auch so gelesen werden, dass man sagt, und ich höre sowas durch dabei, im Sinne von Comprehensive Doctrines. Das heißt, im Sinne von Verstandesbehauptungen, ich bleibe jetzt sozusagen nochmal drin, im Sinne von Verstandesbehauptungen, die aber nicht einfach Verstandesbehauptungen sind, sondern die auftreten im Rahmen von Vernunft. Zusammenhängen, denn die Comprehensive Doctrines, das sind Vernunftzusammenhänge und die Situation, die wir besprochen haben, die letzten beiden Veranstaltungen, ist ja jetzt die, ist das, dass aufgrund der These oder der Beobachtung, kann man eigentlich sagen, von Burden of Judgment, nicht? Also die Last der Urteilsfällung, des Urteilsfällens, ist gesagt worden, dass es unterschiedliche Comprehensive Doctrines gibt und dass unsere Vernunft uns nahelegt, dass es geradezu gegeben, die Schwierigkeiten, die wir in unserer Welt vorfinden bei der Urteilsfindung, dass es ein Teil der Vernunft ist, dass wir anerkennen, dass andere Leute vernünftig sind, auch wenn sie andere Comprehensive Doctrines vertreten. Das ist nicht eine Sache, die wir aus Freundlichkeit den anderen Leuten quasi vorschießen, sondern das kommt aus einer Einsicht in das, was wir tun, wenn wir urteilen, unter den Bedingungen der modernen Welt. Wenn das so ist, dann haben wir im Rahmen unserer Comprehensive Doctrines unterschiedliche Wahrheiten und die Frage, also dann haben wir Wahrheiten, die im Rahmen unserer Comprehensive Doctrines auftreten und die auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit diesen Comprehensive Doctrines verbunden sind und die dann nicht herausrelativiert werden können, nicht? Mit dem Beispiel von auf der anderen Seite der Straße ist verbunden relativ leicht die Möglichkeit, dass wir Wahrheiten haben, die wir relativieren können. Um vorwegzunehmen, was ich auch das letzte Mal schon angedeutet habe, wenn ich zu so einer Auffassung komme wie einem Overlapping Consensus, also einem Overlapping Consensus, wo unterschiedliche allgemein welterfassende Doktrinen an bestimmten Stellen eine Schnittmenge haben, dann könnte man sagen, eine solche Schnittmenge in unserer Gesellschaft ist das Straßensystem. Nicht? Also die Orientierung im Straßensystem ist eine Schnittmenge unserer Gesellschaft, weil wenn diese Schnittmenge nicht funktioniert, dann sozusagen die Leute, bei denen diese Schnittmenge nicht funktioniert, die fallen durch den Straßenverkehr meistens einem frühen Tod zum Opfer. Und das wäre sozusagen eine Erklärung dafür, wieso man relativer Sicherheit sagen kann, dieser Overlapping Consensus zum Beispiel über die Seite der Straße, wo die Autos fahren sollen und solche Sachen, dieser Overlapping Consensus gestattet es mir, eine Relativierung sozusagen vorzunehmen, in der Wahrheit in einer Weise auszustreiten und zu buchstabieren ist. Wenn ich jetzt hier schon bin bei dem Overlapping Consensus beim Straßenverkehr, weil ich jetzt unter diesem Wort das erste Mal Ihre Aufmerksamkeit aufgerufen habe, will ich sagen, der anspruchsvolle und spannende Punkt beim Rawls wird in die Richtung gehen, dass er sagt, damit moderne Gesellschaften unter den Bedingungen des politischen Liberalismus funktionieren, braucht man einen überlappenden Konsens zwischen Comprehensive Doctrines. Das heißt, die müssen an einer bestimmten Stelle einander überschneiden. Nur dann wird es möglich sein, das ist jetzt, was noch kommen wird, nur dann ist es möglich, dass diese Personen, die diese unterschiedlichen Glaubenssysteme, die in unterschiedlichen Glaubenssystemen drinnen sind, dass die alle, obwohl sie sozusagen, wenn es aufs Letzte kommt, andere Standards haben, mit eigener Überzeugung teilnehmen können in einer Gesellschaft, in der Personen auftreten, für die der Sinn des Lebens im Ganzen anders ausschaut als sie selber. Das heißt, die Absicht, die der Rawls da verfolgt, ist nicht zu sagen, wie es in einer relativierenden, aus der Aufklärung entstandenen Bewegung der Fall zu sein scheint manchmal, nicht zu sagen, wir müssen den Wahrheitsbegriff relativieren, wir müssen überhaupt wegkommen davon, dass wir auf unseren Überzeugungen so insistieren, wir müssen sozusagen weichzeichnen, was wir glauben, damit die anderen ein bisschen eine Möglichkeit kriegen, auch das zur Geltung zu bringen, was sie glauben, und die müssen das ihrerseits weichzeichnen. Das ist sozusagen eine Eskalation der Weichzeichnung an dieser Stelle. Das ist nicht der Vorschlag, den der Rawls macht, sondern der Rawls sagt, wir müssen uns ansehen, wie in unserem Gesellschaftssystem das gekennzeichnet ist durch liberale Prinzipien, durch Prinzipien des politischen Liberalismus, es möglich ist, dass unterschiedliche Gesamtdoktrinen eine Überschneidung enthalten, die alle die Leute, die in dieser Gesellschaft leben, affirmieren können, die denen sozusagen selbst zustimmen können. Und der Straßenverkehr ist an dieser Stelle quasi das billige Beispiel, nicht? Weil der Straßenverkehr, es sei denn, es handelt sich um Sabbat in einem jüdischen Straßenviertel, nicht? Auch das ist alles kann kompliziert sein, aber in Italien, ja genau, da ist natürlich an dieser Stelle wird auch der Straßenverkehr ein umstrittener Bereich natürlich, aber wenn man das einmal sozusagen ein bisschen absetzt davon, kann man verstehen, warum es und inwiefern es ein Ziel sein kann, zu sagen, Leute können auf die vehementeste Art und Weise divergieren darüber, ob eine Person, ob sozusagen eine Volksgruppe zu integrieren ist oder nicht, ob dort Ortsschilder einsprachig oder zweisprachig zu stehen haben. Sie können mit derselben Überzeugung der Auffassung sein, die Ortsschilder sollen rechts stehen. Ja? Was immer auf den Ortstafeln draufsteht, das kann ein schwerer Konfliktfall sein, dass die Ortstafeln rechts stehen, weil wir den Rechtsverkehr haben, das können beide behaupten. Nicht? Diese Art von Verhältnis, das könnte man ja sagen, ich bleib so quasi bei diesem Beispiel, das könnte man ja sagen, jemand, der so divergiert mit mir im Zusammenhang mit den Ortstafeln, also eine Person, die nicht verstehen will, dass da zweisprachige Ortstafeln draufkommen, der ist so etwas von verrückt, er ist sozusagen so unzurechnungsfähig, dass ich nicht mit ihm die Übereinstimmung teilen kann, dass Ortstafeln auf der rechten Seite der Straße stehen. Nicht? Das ist ja denkbar, so eine Position, die ist aber sozusagen nicht vernünftig. Nicht? Ist nicht vernünftig, lassen wir das mal, kommen wir noch weiter drauf. Gut, so viel mal zu diesem Anknüpfungspunkt. Ich gehe jetzt dann weiter zu den Comprehensive Reasonable Doctrines, nur weil Sie das angesprochen haben, wenn Sie es nochmal nachlesen wollen, diese Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft, what is it that distinguishes the reasonable from the rational? Das ist an der Stelle hier diskutiert. Da waren wir schon. Das nächste Mal gehen wir vielleicht jetzt hier weiter beim Paragraphen 3. Die Überlegung ist jetzt die, das sind Nebenbemerkungen, nicht? Beim Rawls ist immer wieder so, man begegnet alte Bekannte, man begegnet Thesen, die aus der Praxis der Gesellschaft, aus dem, was man in der Schule aus mitmenschlichem Kontakt lernt, ganz selbstverständlich ist, was aber eingebettet ist in ein Rahmenprogramm, dem eine neue Attraktivität gibt. Schauen wir es uns an dieser Stelle nochmal wieder an. Reasonable persons will think it unreasonable to use political power, should they possess it, to repress comprehensive views that are not unreasonable, so different from their own. Also vernünftige Personen betrachten es als unvernünftig, andere Auffassungen zu unterdrücken. Warum? Weil der öffentliche und die öffentliche und geteilte Grundlage der Begründung, weil eine öffentliche und geteilte Grundlage zur Begründung, die auf alle Comprehensive Doctrines zutrifft, in der öffentlichen Kultur einer demokratischen Gesellschaft nicht vorhanden ist. Das heißt, anders gesagt und einfach natürlich gesagt, wir haben unter den Bedingungen von Vernünftigkeit und Burden of Judgment haben wir keine Kriterien, nach denen wir eine solche umfassende Weltauffassungen beurteilen können. Eine solche Beurteilung brauchen wir aber, um unterscheiden zu können zwischen umfassenden Weltsystemen, Glaubenssystemen und wahren umfassenden Glaubenssystemen. Also, was ich hier formuliert habe, die Wahr-Falsch-Unterscheidung, da kommen wir jetzt quasi auf eine Wahr-Falsch-Unterscheidung, die eingebettet werden muss in einen solchen sozialen Konflikt. Diese Wahr-Falsch-Unterscheidung ist eingebettet in Argumentationsvoraussetzungen, speziell in die Kultur des freien reziproken Meinungsaustausches. Vernünftigkeit impliziert Divergenzen und wenn das im Bereich der Vernunft liegt, diese Divergenzen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir nicht alle Wahr-Falsch-Behauptungen mit Hilfe der Vernunft, also alle Wahr-Falsch-Behauptungen jetzt auf der Ebene, wie sie auftreten, als Behauptungen im Tagesverlauf, im Alltagsverlauf, auf der Ebene der Vernunft ordnen und zuordnen können. Das ist jetzt, und die Rolle, die der Rawls in dieser Diskussion einnimmt, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, ist nun die, dass er sagt, wir können, wenn wir von diesen, von den Vernunftvoraussetzungen ausgehen, nicht weitergehen und daraus Schlüsse ziehen, daraus Konsequenzen ziehen für Aussagen über die Wahrheit oder Falschheit von solchen Behauptungen. Das tangiert uns hier gar nicht. Das Wichtige ist nicht, ob es wahr oder falsch ist, sondern das Wichtige ist, ob es in unserem Vernunftzusammenhang welche Rolle sowas in unserem Vernunftzusammenhang hat. Und wenn es sich um Behauptungen handelt, die einer anderen Comprehensive Doctrine angehören, dann ist es, das Wichtige ist nicht, dass wir sagen, es ist wahr oder falsch, sondern das Wichtige ist, dass wir darauf hinweisen, dass wir es im Rahmen einer politischen Konzeption der Gesellschaft nicht beurteilen können, nicht über den Rahmen des Pluralismus, des vernünftigen Pluralismus in der Gesellschaft beurteilen können. Und das habe ich jetzt entgegengestellt. Ich werde an zwei Stellen, werde ich das jetzt dann hier so reinbringen, mit den Überlegungen, die von der Seite von Davidson herkommen. Es ist zwar so, dass beim Davidson auch so ein ähnlicher Begriff, ein ähnlich funktionierender Begriff auftritt wie diese Art von Vernünftigkeit, nämlich der Vertrauensvorschuss, nicht? Das Principle of Charity, auf das dann auch noch wiederum zurückzukommen sein wird. Wir haben gesagt, beim Davidson ist es so, wir haben nicht die Situation der Original Position, nicht die Position dieser Gleichartigkeit der Gesprächspartner mit ihren unterschiedlichen, möglicherweise unterschiedlichen Bezugskontexten, sondern wir haben die Urposition, die Basisposition beim Davidson ist die Interpretations, ne, die radikale Interpretationssituation, und die ist in einer sehr markanten Art und Weise nicht gleichartig. Darüber haben wir ja auch geredet. Das hat eine, hat sozusagen eine Asymmetrie. Die Asymmetrie, die Symmetrie beim Rawls hängt daran, dass in der Original Position geradezu damit operiert wird, dass die Leute nicht wissen, in welcher Position sie sind und darum gezwungen werden, mit dem Blick auf, ich könnte jede Position einnehmen, ich muss darum ein ausgewogenes Gleichgewicht suchen, zu argumentieren, und die können sich sozusagen wiederfinden, in der Realität können sich dann wiederfinden in unterschiedlichen Glaubenssystemen, nicht? Und ihre Politik, die Politik ihrer Gesellschaft, müssen sie aber organisieren unter Absehung davon, in welchen Glaubenssystemen sie sich wiederfinden werden. Das ist das Setting von Rawls, das Setting vom Davidson, das auch sozusagen so ein Elementarsetting ist, geht aber überhaupt nicht von einer solchen sozusagen Symmetrie aus. Das hat doch gar keinen Sinn, weil er beschäftigt sich nicht mit politischer Philosophie, sondern er beschäftigt sich mit Verstehensansprüchen, mit Wahrheitstheorien. Und dort geht es, da ist die Ursituation die, dass eine Asymmetrie besteht zwischen jemandem, der konfrontiert ist mit etwas, was verständlich sein soll, was er aber nicht versteht und wozu er etwas investieren muss, damit er es versteht. Und die These von Davidson ist, dass an dieser Stelle eben Wahrheit und Wahrheit, die zugeschrieben wird bestimmten Äußerungen der betrachteten Person, das wesentliche Ding ist. Und was ich jetzt hier ein wenig, was ich sozusagen versuche, ist, diese beiden Sachen miteinander in Beziehung zu setzen. Und um das ein wenig weiter zu treiben, habe ich jetzt wiederum darauf Bezug genommen, dass Davidson einen, gerade also in seinem Ansatz zum Verstehen, eine eigene Position gegenüber zweier problematischer Betrachtungsweisen hat. Die eine Betrachtungsweise, die ich mit Pragmatismus, also der blanke Pragmatismus angesprochen habe, und die andere der blanke Dogmatismus. Davidson ist jemand, der da dazwischen steht, und Rawls steht ebenfalls dazwischen, aber Davidson steht auf eine andere Art und Weise dazwischen, und dazu will ich da jetzt noch einiges sagen. Also die pragmatische Begründung von Toleranz, das ist die quasi die charakterlose Begründung, ist, dass man eben sagt, das schon Gesagte, sind wir tolerant, weil wir können dem anderen nicht zumuten, unsere eigenen Positionen. Da habe ich also schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das bestimmte deutliche Schwachstellen hat. Der Dogmatismus, also Pragmatismus ist nicht die die Antwort von Davidson. Auch Dogmatismus ist nicht die Antwort von Davidson, wie wir mehrfach diskutiert haben. Ich habe es zumindest versucht, plausibel zu machen, dass es dabei nicht darum geht, dass man dem anderen nur etwas aufzwängt. Es ist sozusagen stattdessen die Position von Davidson zu sagen, wir müssen, um uns sozusagen orientieren zu können in der Welt und verständigen zu können, was ich schon immer wieder sozusagen gesagt habe, müssen wir uns orientieren, um dann der anderen Person eine Position zugestehen zu können. Jetzt ist das, was Rawls an dieser Stelle sagt, insofern daran nahe dran, weil Rawls von vornherein auch zugesteht, dass wir in unserem Vernunftgebrauch Aussagen in einem großen Zusammenhang machen. Wir machen die Aussagen in dem Zusammenhang, der unser ganzes Leben, also viele Leute, manche glauben darauf nicht so Wert legen zu müssen, aber gehen wir mal davon aus, dass das möglich ist und auch relativ verbreitet, dass wir einen Gesamtzusammenhang haben wollen von unseren Äußerungen und dass mehrere Leute das haben wollen und zu unterschiedlichen Gesamtzusammenhängen kommen. Und sagt Rawls sagt, an der Stelle, an der diese Gesamtzusammenhänge aufeinanderprallen, ist die politische Kultur so zu organisieren, dass das Wahrheitsproblem an der Stelle nicht auftritt. Wir fragen nicht. Er sagt an dieser Stelle, wir enthalten uns an dieser Stelle der Frage, wer hat jetzt Recht? Das ist, wie weiter unten dann noch zu lesen sein wird, das ist kein Skeptizismus, es ist nur einfach eine Unzuständigkeitserklärung. Wir sind nach Rawls, wenn wir uns als politische Liberale verstehen, sind wir an dieser Stelle unzuständig, dieses Problem zu klären. Und zwar warum? Weil wir politisch begonnen haben. In dem Maße, in dem wir mit einer politischen Konzeption von Gerechtigkeit und Gleichheit begonnen haben, können wir die Argumentation sozusagen nicht runter verfolgen bis zu einer Klärung der Probleme unter Beanspruchung des Wahrheitsbegriffes an dieser Stelle. Beim Davidson sieht die Sache etwas anders aus. Der sagt, wir müssen einen Wahrheitsanspruch aufrechterhalten. Wir können, weil er nicht die Aufgabe einer Gesellschaftsphilosophie hat, er sagt, wir haben einen Wahrheitsanspruch. Dieser Wahrheitsanspruch rekurriert letztlich auf eine Comprehensive Doctrine. Das heißt, wir brauchen das in etwa, aber, und da beginnt es sich in einer Weise zu berühren, wenn wir uns genau überlegen, welchen Charakter dieser Wahrheitsanspruch hat, was wir sagen können, wenn wir sagen, das behaupten wir, dann kommen wir drauf, dass unser Wahrheitsanspruch in den Fällen der Überschneidung, in den Fällen, wo wir auf andere Comprehensive Doctrines stoßen, dass unser Wahrheitsanspruch, sagen wir mal, ins Stottern kommt. Ja? Wir können das, was wir normalerweise tun, wenn wir mit gutem Gewissen Sachen behaupten, und was wir nach wie vor machen müssen, können wir so nicht mehr leicht fortsetzen, wenn wir auf Systeme stoßen, die die unserem guten Willen, ihnen zuzugestehen, dass wir eh wissen, worum es da geht, wir brauchen diesen guten Willen, nicht? Das ist, wir brauchen den guten Willen, denen zuzugestehen, dass wir in etwa wissen, worum es ihnen geht, weil wenn wir diesen guten Willen nicht haben, dann werden wir mit ihren Sätzen nichts anfangen können. Aber dieser gute Wille wird hin und wieder auf eine starke Probe gestellt, ja? Und zwar aus Gründen, die sehr verschiedenartig sein können, lässt sich jetzt sozusagen hier nur diagnostizieren. Man kann, wenn ich sage, der gute Wille wird auf eine starke Probe gestellt, ist so ein bisschen mitschwingend dabei. Naja, bemühe dich ein bisschen mehr auf der anderen Seite, dann wird es schon gehen. Nicht? Das ist nicht gemeint. De facto in einer pluralistischen Gesellschaft wird der gute Wille des Verstehens auf eine harte Probe gestellt. Und das heißt jetzt nach Rawls, wir müssen das politisch nicht weiter, wir können das nicht politisch auflösen und sollen es darum sozusagen ausblenden,